Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Eigentlich sind das ja die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Wir haben uns jetzt entschieden, die hauen wir jetzt auch mal schon früher raus, weil ich meine, es gibt ja nicht mehr so Breaking News, aber es gibt natürlich eine große Nachricht. Die Eisbären Berlin sind wieder deutscher Meister zum 12. Mal insgesamt und zum 3. Mal in Serie und zum 5. Mal in den letzten 6 Jahren. Und natürlich ist das unser fast einziges Thema in diesem Podcast, unser Hauptthema. Ben Schmickerath ist mit dabei.
Tag. Der Meisterhafte, wolltest du noch ankündigen, oder was? Tag, Herr Fetzer.
Sorry, passend zu dieser Dynastie der Eisbären Berlin.
Spreche ich mit einem Champion.
Ja, genau.
Ist das. Ja, Glückwunsch nach Berlin natürlich. Sollen wir direkt die ganz große Frage klären oder sollen wir erstmal ein bisschen über die Saison reden?
Was ist denn die ganz große Frage? Was passiert, wenn Sascha Baron tatsächlich geht oder eigentlich ist es ja
das wäre die zweite große Frage, okay, die daran anschließt. Die erste Frage ist, wird das nicht alles ein bisschen langweilig in der DL?
Ja, aber genau das Gleiche haben wir nach der letzten Saison und vor dieser Saison schon wieder besprochen. Und
ja,
zwischenzeitlich haben wir uns gedacht, nee, also die Eisbären Berlin, die wackeln, vielleicht kommen die gar nicht direkt in die Playoffs. Dann haben wir uns gedacht, als sie in die Playoffs gekommen sind, oh, da sieht schon wieder ganz gut aus. Und während der Playoffs haben wir uns gedacht, oh, es wird doch wieder langweilig.
Sieht verdammt gut aus.
Ja.
Ja, aber sind wir doch mal ehrlich. Irgendwie kann da passieren, was will in Berlin. Und im Endeffekt sind die Eisbären immer die beste Mannschaft. Ich meine, erinnern wir uns mal, ich habe gerade einen Artikel für die Frankfurter Allgemeine geschrieben, da habe ich nochmal genau aufgezählt, diese letzten Meisterschaften, die sie geholt haben. Also die erste, also jetzt nicht alle 12, sondern aus der oberen Zeit, die 5. Der erste war ein besonderer Titel, weil das in dieser ganz schwierigen Corona-Saison war, wo niemand wusste, geht es überhaupt irgendwie weiter. Der zweite war dann der, wo die Fans wieder zurückgekehrt sind. Da wollte man so die Feier nachholen. Der dritte war, nachdem man im Vorjahr die Playoffs komplett verpasst hatte und echt was zu beweisen hatte. Der vierte war, dass im Laufe der Saison Tobi Eder gestorben ist. Und der fünfte ist jetzt, wo man im Laufe der Saison so viele Verletzte hatten, dass eigentlich keiner mehr dachte. Also die Eisbären hatten immer irgendeine Widrigkeit, ne? Also ohne das jetzt irgendwie ein Tod von Tobi Eder in so irgendwie abzuqualifizieren, du weißt, was ich damit meine, ne? Ja. Aber sie hatten immer Widrigkeiten zu überwinden und haben es immer geschafft. Und ich frage mich, wann sollen die denn überhaupt mal aufgehalten werden?
Du kannst bei den Eisbären Berlin diese ganzen blöden, oder teilweise sind sie gar nicht so blöd, diese Wahlsprüche auspacken. Ja? Facing adversity, next man up, ja? No excuses. Ja, weil die füllen halt diese ganzen Sprüche einfach total mit Leben. Die sind diese Sprüche eigentlich jetzt in den letzten Jahren. Ne?
Ja, muss man
und
sagen.
Also sie zitieren das ja auch immer wieder so, ich finde es auch mal wieder so krass, also nach dem Siegen, ja, nach Sieg 1, nach Sieg 2, nach Sieg 3, oh ja, ist noch lang nicht so, ja, es ist ein guter Gegner, wird eine lange Serie und so, so halb gelangweilt immer in den Interviews, irgendwie Tiffels oder auch Aubin. Und es wird keine lange Serie, sie ist halt vorbei wieder nach 5 Spielen. Ey, die haben jetzt 6 Spiele und 5 Spiele gebraucht. Das heißt, sie haben 5 Partien verloren. 3 davon, also jeweils in einer Serie, auch nach Verlängerung. Das heißt, die haben 2-mal nach 60 Minuten verloren in diesen kompletten Playoffs.
Also, und da war ja das allererste Spiel, müssen wir ja in Straubingen fahren,
genau,
ein bisschen ausklammern. Da waren die Straubinger die einfach überrannt. Da stand es ja wie 3-0 nach 2 Minuten
genau,
oder sowas.
Also nach den ersten.
Ich meine, klar, das ist natürlich passiert, das Spiel. Wir können nicht so, das hätte nicht stattgefunden. Aber das war ja auch kein normales Spiel in dem Sinne.
Also nehmen wir die ersten 2 Minuten aus dem Straubing-Spiel noch raus, dann ist es nur eine Niederlage nach 60 Minuten. Also völlig, völlig Banane natürlich.
Ja, also. Ja, ja. Und jetzt hätte ich die Frage, wie kann man das denn aufhalten? Weil ja, ich finde, jede einzelne Geschichte ist schon spannend für Leute wie uns, die total nah dran sind, die sich das wöchentlich verfolgen oder sogar täglich. Aber wenn du, glaube ich, mit Leuten sprichst, die so generell sportinteressiert sind und auch mal auf die DEL gucken, für die ist es doch, ja gut, wie auch langweilig, wird ja immer Berlin-Meister, ne? Weil die halt diese ganzen Geschichten dahin gar nicht so richtig mitbekommen.
Ja, wobei.
Es ist natürlich die Frage, sind die Geschichten dann trotzdem gut, weil du halt deine enge Fanbase damit begeisterst? Oder willst du irgendwie wachsen, größer werden, neue Leute erreichen? Und erreichst du neue Leute damit, wenn irgendwie immer die gleiche Mannschaft gewinnt?
Also ich glaube, es gab neben dieser erneut wirklich souveräne Meisterschaft als bei Berlin, wenn wir nur die Playoffs nehmen, noch eine große Geschichte oder von einem Team, Kölner Haie. Das würde ich schon sagen.
Genau.
Also Mannheim, München, nee, Straubing auch nicht, Bremerhaven, nee, aber die Kölner Haie mit erstens natürlich dieser Hauptrunde mit diesem Punkterekord und mit diesen 16 Siegen in Serie und natürlich auch mit den Zuschauern und mit einfach den Rekorden da, was die Fans anbelangt und was
die Begeisterung anbelangt. Köln Haie, genau. Ne? Sehr großer Name, ne? Ja.
Aber das war es dann so positiv. Klar, ein paar vielleicht kleine Überraschungen, aber das sind so die zwei großen Stories, würde ich sagen, von dieser Saison. Und die Frage ist halt, ist das ausreichend, um über die Bubble hinaus eben für Eishockey zu begeistern? Also ich könnte 8 Stunden jetzt darüber reden, was mir an den Eisbären Berlin gefällt und was die gut machen. Und man kann auch darüber reden, wie das Finale gelaufen ist und wie halt auch Serge Bain, ja, andere Coaches einfach ausgecoacht hat wieder, muss man ganz klar sagen. Oder ja, und Kari Jalonen ausgecoacht hat, beziehungsweise dieses Auscoachen ist immer so, ja, es wäre das nur dieses Duell Trainer gegen Trainer, ist es ja nicht, du brauchst ja jeweils die Mannschaft noch mit dazu, aber in Kombination mit dieser Mannschaft, die Serge Bain zur Verfügung hat, hat er eben auch das Trainerduell gegen alle drei Trainer jetzt in den Playoffs gewonnen und halt auch wieder gegen Aikens gewonnen, wie schon in der Saison davor, ne?
Eben, und trotz der ganzen Widrigkeiten, also trotz der ganzen Ausfälle, und da werden wieder die Reihen umgestellt, und auf einmal fällt der Kapitän aus, und auf einmal fällt dein Stammtorwart aus, und irgendeiner trifft nicht, so wie Leo Pföderl oder sowas, aber dann kommt auch so ein Erik Mick um die Ecke und schießt einen Hattrick. Dann kommt Jonas Stettmar und ist auf einmal mit einer der besten Goalie-Leistungen der letzten Jahre in dieser Liga unterwegs. Also ja, es wird sicherlich auch an Aubert liegen. Und dann können wir direkt mal zur zweiten Frage kommen. Ist das jetzt die große Chance für den Rest der Liga, dass halt die Eisbären ihren überragenden Trainer verlieren? Oder, das ist so das, was ich in meinem Artikel dann auch schreibe am Ende, oder ist das nicht vielleicht für die Berliner auch wieder die Möglichkeit, schon wieder eine neue Geschichte von Widrigkeiten zu erzählen und diese Geschichte in was Positives umzumünzen?
Die Möglichkeit haben sie auf jeden Fall, aber ich denke, dieser Faktor Serge Bain, der ist nicht zu unterschätzen, der ist riesengroß. Und also Stefan Richer bezeichnet ihn als besten Trainer Europas. Er ist auf jeden Fall der beste Trainer der DEL, also da gibt es auch keine zwei Meinungen. Gut, ich kenne jetzt nicht alle Trainer Europas, ja, und weiß auch nicht, wie die arbeiten.
Ich schon, aber ich sag's jetzt nicht alle.
Aber das, was er da jetzt wieder geschafft hat, auch in diesen Playoffs oder in der kompletten Saison, ist einfach nicht hoch genug, kann man nicht hoch genug einordnen. Das ist einfach überragend. Und also wir gehen jetzt davon aus, dass er wechselt, oder? Also ich meine, das ist
zwar jetzt Tagesspiegel die Aussage, ne, von Richer nach dem Motto, so ist der Sport. Ne, ja. Sowas sagt man ja nicht, wenn da nichts dran wäre. Ne?
Und Klaus Zaug hat das Ganze, der Eismeister hat das Ganze aufgebracht, ja, weil er natürlich dann auch genau mitten, als gefeiert wurde, ja, der Aubin geht, ne? Also,
und er hat zumindest nicht am Tag vorher gemacht.
Genau. Ne? Nein, aber so, wie man es halt macht. Ne? Dann dann im Platz eine Bombe und da
ja,
platzt
ja genau,
andere.
Jetzt googeln die Leute Eisbären Berlin, logisch.
Ja. Nach zuverlässigen Aussagen von Gewährsleuten in Deutschland. Sehr schön. Ich muss immer aufpassen, dass ich das nicht mit E schreibe, sondern mit Ä, Gewährsleute. Also zuverlässige Quellen aus Deutschland, wobei ich das ja auch irgendwie krass finde, wenn tatsächlich der Vertrag vor 3 Monaten schon unterschrieben wurde, dass das von dann bis da nicht rauskommt. Und das spricht ja dann auch wieder für die Eisbären Berlin. Also ich meine, ich weiß nicht, wie oft jetzt Dallas Eakins während dieser Finalserie gesagt hat, we are a tight bunch, a great group of guys. Also das kann man natürlich auch wieder sagen. Man sieht's halt, dass die Eisbären Berlin das wirklich sind. Also die halten wirklich einfach zusammen die ganze Mannschaft und natürlich auch einfach dieser ganze Club, diese ganze Organisation. Finde ich krass, dass so ein starker Trainer eben wirklich schon seit Monaten vielleicht einen Vertrag unterschrieben hat und keiner erfährt das.
Also ja, ich meine, das hat Marcel Döbels ja gestern auch gesagt, ne? Also, die haben einfach die totale Erfahrung, mit all diesen Sachen umzugehen und diese Erfahrung auch im Spiel locker zu bleiben, in einer Serie locker zu bleiben, im Laufe der Saison, egal was passiert, sich immer zu denken, wir wissen, wie gut wir sind, wir können uns noch steigern und vor allem haben sie sich ja auch in den letzten Jahren immer wieder innerhalb der Playoffs gesteigert. Meist waren die Finalserien ja das souveränste, also am meisten Probleme hatten sie eigentlich immer, wenn sie auf Straubing getroffen sind. Und das ist ja immer vor dem Finale passiert. Und ich glaube, dass dann, wenn du so eng miteinander bist und so viel zusammen erlebt hast und so viele Widrigkeiten irgendwie überstanden hast, ich glaube, dann ist jemand auch in der Lage zu sagen, hör mal Leute, ich bin ehrlich mit euch, ich bin weg. Vielleicht hat das nicht der ganzen Mannschaft gesagt, aber vielleicht hat das den Führungsspielern zumindest gesagt. Und dann die sich denken, okay, alles klar, dann ist das hier so ein bisschen so der Last-Dance-Moment. Also für Nöbels ja auch, der hat ja gestern auch gesagt, das war ein perfekter Abschluss. Für mich ist noch ein Geheimnis, aber ist ja schon relativ klar, dass er wahrscheinlich zurück nach Köln geht. Was heißt zurück, dass er nach Köln gehen wird? Ne? Also da ist vielleicht auch so ein bisschen was bei den Eisbären gewesen, so ein letztes großes Hallo für uns und das schaffen wir jetzt nochmal. Und deswegen müssen wir jetzt alle mal den Mund halten bis dahin.
Glaubst du, dass die Spieler das gewusst haben? Also dann wäre es, wenn da nichts rauskommt.
Also vielleicht nicht alle, aber ich könnte mir vorstellen, so ein paar Führungsspieler, mit denen der seit Jahren zusammenarbeitet, ist das denen schon gesagt. Aber ist auch nur Spekulation, vielleicht hat er es doch gar nicht gesagt, vielleicht wechselt er ja auch gar nicht. Aber
genau, noch gibt es, also während wir, als wir sprechen, in dem Moment, in dem wir sprechen, so 12.12 Uhr ist es jetzt aktuell, da gab es noch kein offizielles Statement oder wird es noch nicht offiziell verkündet, aber wenn es jetzt, also wie gesagt, Watson war das erste Portal, Tagesspiegel, hat sich natürlich dann auf Watson und auf Klaus Zaug bezogen, hat aber eben auch Gichet eben zitiert, der am Abend noch, am Sonntagabend nach der Meisterschaft gesagt hat, ja, so ist das Geschäft. Also das hat sich schon in die Richtung irgendwie angehört, aber es gibt jetzt noch keine offizielle Pressemitteilung. Aber nochmal, wenn er das wirklich ein paar Spielern gesagt hat, das, und das kommt gar nicht raus, dann ist das schon wirklich ein absoluter Vertrauensbeweis. Also das wäre schon
absolut.
Wahnsinn.
Absolut. Und dann wirst du halt auch Meister, ne? Also nicht nur deswegen. Aber dann, ich habe eine kleine Quizfrage an dich zwischendurch. Das heißt hier immer, Serge Aubin hätte keine Serie verloren in den Playoffs. Das stimmt natürlich auch mit den Eisbären. Aber er hat ja eine Serie in seiner DEL-Cheftrainerlaufbahn verloren. Wer war denn der Trainer auf der anderen Seite? Von wem ist er denn mal ausgecoacht worden?
Das war mit den Hamburg Freezers, war wahrscheinlich dann gegen, wenn es so gut 10 Jahre war das irgendwie her, wahrscheinlich wird es dann
11.
Es wird halt, also entweder, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen sie da raus sind. Waren sie da, sind sie da gegen Mannheim raus, dann war es wahrscheinlich Pavel Groß, dann sind sie gegen Berlin raus, dann war es Don Jackson auch nicht.
Nein.
Ich weiß nicht mehr,
gegen wen. Kleiner Tipp, ich war in der Halle.
Ah, okay, ausgecoacht von einem Düsseldorfer Trainer. Wer waren das dann damals? Ach, keine Ahnung.
Christoph Kreuzer.
Ich wollte gerade sagen Christoph Kreuzer, aber ich habe mir gedacht,
Christoph Kreuzer ist der einzige Mensch, der jemals den wahrscheinlich oder mit erfolgreichsten Trainer der DEL-Geschichte ausgecoacht hat. Also Christoph Kreuzer, neuer Trainer in Berlin dann, oder was?
Ja, wahrscheinlich nicht. Den Namen Steve Walker habe ich jetzt schon gehört. Das wird natürlich auch irgendwie passen, ne? Als ehemaliger Spieler bei den Eisbären und da Legende, eine Station vorher als Head Coach bei den Schwenninger Wild Wings, schon Erfahrung gesammelt in der Liga. Aber ich glaube, das ist jetzt auch Quatsch, da in die Richtung zu spekulieren. Also jetzt wissen wir es noch gar nicht.
Absolut.
Wissen wir es noch gar nicht, ob Aubin überhaupt geht, dann brauchen wir nicht über einen Nachfolger. Genau.
Ich würde sagen, wir reden immer ein bisschen über so Einzelspieler, ne? Also Jonas Stettmann haben wir schon gesprochen, aber wir müssen, finde ich, auch nochmal über
haben
die.
Haben wir über Jonas Stettmann schon gesprochen? Nee, wir haben in den drei Gedanken drüber geschrieben. Wir haben noch nicht über
Stimmt, so rum. Ja. Stimmt, über Jonas Stettmann gar nicht gesprochen. Ah, doch, wir haben zumindest gesprochen, dass er dann Next Man Up war, ne?
Ja.
Aber kommt rein und hält einfach überragend, auch gestern wieder, ne? Und dieses, ist auch wieder so eine Phrase, diese Timely Saves, aber er hat dann wirklich zum genau richtigen Zeitpunkt die Saves gemacht. Am Ende kassiert er noch eins, völlig egal, interessiert keinen. Aber wenn es halt 0-0 steht, 1-0, 2-0, dann hält der halt die Dinger, ne? Und vor allen Dingen hält der auch Dinger in so krassen Druckphasen, wobei man sagen muss, Mannheim hatte ja jetzt nicht so viele Druckphasen. Andererseits war das gestern, finde ich, von beiden Mannschaften das beste Spiel der Serie, das war schon wirklich auf Augenhöhe, da war Berlin jetzt nicht drei Tore besser oder sowas. Aber wenn Stettmann halt genau in diesen Phasen, wo du denkst, oh, wenn die Mannheim mal jetzt einen machen, dann kann das hier kippen, dann hält der halt alles und der hält die Dinger fest, wie wenig Rebounds der auch hergibt. Ne? Das ist schon wirklich krass für jemanden, der ja nicht so viel Erfahrung in solchen großen Spielen hat.
Der Final-MVP, wobei man hätte noch so 2-3 andere auch benennen können, wenn er jetzt nicht so überragend gehalten hätte. Hätte es andere Kandidaten gegeben. Liam Kirk hat 6 Tore in der Finalserie geschossen. DL-Rekord damit eingestellt. Hinten raus jetzt im letzten Spiel wieder Ronning mit 2 Toren, Tiffels mit 2 direkten Vorlagen. Pföderl hat zwischendrin mal schnell die 50 Playoff-Tore voll gemacht in seiner Karriere und so weiter und so fort.
Hinten ja, Jonas Müller, wie viel der getroffen hat.
Müller, genau. Also, Lancaster damit.
Lancaster war auch stark. Genau. Ja,
und so weiter und so fort. Ich finde auch, also gerade jetzt die Reihe mit Kirk, mit Nöbels und mit Eder, die hat sehr, sehr gut ausgesehen. Die hat sehr, sehr gut vorgecheckt auch. Also jetzt vielleicht die anderen beiden, Eder und Nöbels, nicht so spektakulär getroffen und gescored wie Kirk. Aber Nöbels hat auch wieder gute Punkte gehabt da in den Playoffs. Also sie haben dann einfach auch wieder die Reihen gefunden und haben auch wieder die Verteidigerpaare gefunden und haben halt mit Stettmann vom Backup zum Final-MVP da halt den Goalie, ne? Also und auch völlig zu Recht wieder da gehalten hat. 93,8% Fangquote im Finale und knapp 5 Goals saved above expected.
Ja, schon krass. Und gefühlt waren es sogar noch mehr, ne? Also wenn man die einzelnen Großchancen sich anguckt von den Adlern, da hätten durchaus mehr als 5 Tore mehr fallen können. Aber ich würde mir trotzdem gerne über Freddy Tiffels reden. Also dass der ein überragender Eishockeyspieler ist, ist auch klar. Es hat uns ja auch 0,0 gewundert, auch abgesehen von deren Freundschaft, dass der bei Olympia neben Leon Draisaitl spielen durfte, weil er einfach auch in der Lage ist, mit dem zu spielen. Aber trotzdem frage ich mich, wie konnten denn andere Teams den abgeben? Also warum haben die Münchner den mal abgegeben? Warum haben die Kölner den ja nicht noch länger an sich gebunden? Also der ist doch einfach ein überragender Mann. Der ist mit der schnellste Spieler der Liga, der kann zocken, aber vor allen Dingen kann der auch arbeiten. Also wie der nach hinten arbeitet. Da gab es diverse Situationen, wo der irgendwelche Konter abgelaufen ist. Wenn der nicht so schnell gewesen wäre, hätten die Mannheimer noch ein paar Großchancen mehr gehabt. Oder wie der dann Tore vorbereitet. Allein gestern das 1-0 war doch ein Sinnbild dafür. Der rennt hinterher, kämpft den Puck vorne, spielt rüber. Ronning macht es dann natürlich auch richtig stark, dass er dann um Matson rumgeht. Das war auch jetzt nicht so einfach für Ronning. Aber das Tor fällt nicht, wenn Freddy Tiffels nicht so konsequent nach hinten arbeitet. Und das finde ich einfach nur beeindruckend.
Es fällt auch nicht, wenn Tobi Vorler die Scheibe nicht verliert.
Stimmt, Tobi Vorler macht auch schlecht, muss man auch sagen.
Und da muss man halt auch andersrum mal, jetzt haben wir viel über Berlin gesprochen und auch geschrieben, in den drei Gedanken tauchen die Mannheimer heute überhaupt nicht auf. Die haben wir schon rausgeschickt an alle, die bei Steady unterstützen. Aber ja, also bei Mannheim war dieses Next Man Up eben nicht da. Also klar, da war der Nächste, der spielen musste, aber er hat sich jetzt nicht rausgerissen, auch im Tor nicht, auch der Torwechsel. Matson für Franz Rimpka, gerade das erste Spiel, als er drin stand, das haben sie gewonnen, aber dann hat es auch nicht rausgerissen. Also auf klar ist dann auch, haben die noch einen tieferen Kader und können noch Leute bringen, aber die haben dann nicht angeknüpft an das Niveau, dass sie bieten mussten. Oder haben das Niveau nicht gezeigt. So.
Ja, bestes Beispiel ist Justin Schütz. Dein bester Torjäger war raus und es kam einfach keiner, der da reinspringen konnte. Und stell dir vor, es wäre noch Marc Michaelis ausgefallen. Dann hätte ich da auch keinen gesehen, der irgendwie die Lücke ausfüllen kann. Obwohl Mannheim ja auch durch die Bank einen tiefen Kader hat und viele Leute hat, die in der Hauptrunde gescored haben und sowas. Naja, sie haben jetzt nicht den einen super überragenden, der da vorne komplett wegrennt, aber diese Tiefe schien ja auch irgendwie einen Vorteil zu haben. Allerdings, in den Playoffs muss man sagen, habe ich diese Tiefe nicht mehr so gesehen.
Und vielleicht das kleine Einschränkung, wenn Berlin einen von der Qualität von Justin Schütz verloren hätte, das hätte man schon auch gemerkt. Also wenn dann irgendwie der beste Scorer ausgefallen wäre. Schütz war der beste Scorer bis dahin in den Playoffs von Mannheim. Wenn Ronning ausgefallen wäre, hätte man gemerkt. Aber ich sage trotzdem, sie hätten es besser kompensieren können als die Adler Mannheim. Oder sie hätten es besser kompensiert. Ne?
Ja, allein du siehst ja, dass das Fehlen von Kai Wismann einfach überhaupt nicht aufgefallen ist. Wenn man keine Ahnung hat, oder sag mal so, wenn man Eishockey hin und wieder mal guckt und man kennt die ganzen Spieler nicht, und man hätte jetzt die letzten beiden Finalspiele gesehen, oder auch das davor, weil er ja direkt nach 21 Sekunden raus war, da hätte doch niemand sagen können, bei den Eisbären fehlt gerade der Kapitän und wichtigster Abwehrspieler, oder?
Nee, hätte man nicht. Und dann immer auch wieder...
Und der Stammtorwart.
Ne? Genau, ja. Und dann immer auch wieder die Spielweise der Eisbären Berlin. Ich weiß nicht, wie oft ich da jetzt in diesem Podcast schon drüber gesprochen habe, aber man muss es einfach mal wieder sagen, es geht mit der Arbeit einfach los. Es geht mit dem Forecheck los, es geht mit der richtigen Positionierung da natürlich los. Jeder weiß, was er zu tun hat, aber es ist einfach Arbeit. Du musst erstmal die Beine bewegen, du musst erstmal laufen, du musst erstmal Zweikämpfe gewinnen. Und ich finde, wenn die Eisbären Berlin auch schon während der Hauptrunde in Spielen auf hohem Niveau waren, dann hast du das immer gesehen. Und wenn sie es nicht gezeigt haben, dann hat es auch Serge Bain oft in den Interviews angesprochen. Das war nicht unser Eishockey. Wir waren zu weit weg, wir haben die Zweikämpfe nicht geführt. Das ist einfach auffällig. Um das geht's. Und das ist einfach immer die Nummer eins und alles andere. Wenn du dann die Scheibe gewonnen hast, dann kannst du zocken. Dann kannst du aufspielen. Aber erst musst du das Ding halt mal holen. Und das ist wirklich halt eine Binsenweisheit. Aber es wird halt einfach perfekt umgesetzt von den Eisbären.
Ja, und ein Beispiel dafür hat Freddy Tiffels, ne? Der ja eigentlich als Stürmer jetzt nicht die primäre Aufgabe hat zu verteidigen. Aber er auch, er macht's, ne?
Patrick Fischer hat doch mal vor 2 Jahren oder was letztes Jahr über Dennis Malgin und Sven Andrighetto gesagt, das sind eigentlich NHLer. Ich finde, das kannst du mittlerweile auch über Freddy Tiffels sagen. Und ich musste tatsächlich jetzt gerade nochmal nachschauen, hat er überhaupt NHL gespielt? Ich dachte eigentlich, der hat so ein paar NHL-Spiele gemacht. Hat aber nicht, der hat ja nur AHL gespielt, lange am College, dann war der ECHL noch 2017-18 für die Wilkes-Barre Scranton Penguins. Aber vom Niveau her, oder? Also vom Niveau her ist es doch wirklich hohes europäisches Niveau, hohes läuferisches Niveau überhaupt. Auch deswegen hat es bei den Olympischen Spielen in dieser Reihe mit Dreiseitel funktioniert für ihn. Und ja, einerseits eben, wie du gesagt hast, dieser Techniker, läuferisch stark, aber auch so ein Kämpfer. Und dann vor allem halt immer die Vorarbeit. Ne? Also der eine, der immer zuarbeitet, der immer mehr deutlich mehr Assists hat als Tore, obwohl er ja trotzdem auch einfach einen extremen offensiven Touch hat. Also ein toller Spieler.
Ja, und den könnte ich mir auch gerade in NHL auch in hinteren Reihen vorstellen. Klar, in der DEL ist das eher ein vordere Reihen. die Nationalmannschaft, je nachdem, welcher Kader da ist. Aber ich hätte auch gar kein Problem damit, den irgendwie in der vierten oder dritten Reihe zu sehen. Und deshalb wundere ich mich auch, dass er nie mehr die Chance bekommen hat, zumindest irgendwie mal bei einem Camp vorzuspielen. Also vielleicht hat er auch die Einladung bekommen und er wollte nicht. Kann natürlich auch sein. Aber wenn du jetzt Freddy Tiffels in vielleicht nicht das Beste, aber in durchschnittliches NHL-Team in die dritte Reihe stellen würdest, ich glaube nicht, dass er da großartig negativ auffallen würde. Nee.
Wir haben jetzt Serge Bain angesprochen, dass er wahrscheinlich geht. Zum Umbruch gibt es nicht nur auf der Trainerposition, finde ich. Also vielleicht ist das auch die Chance für die anderen Mannschaften. Ja, mit Stettmann und Hildebrand gehen, auch das ist noch nicht offiziell, aber so gut wie beide Goalies. Ja, also Hildebrand sogar nach Mannheim und Stettmann nach Ingolstadt. Wenn Berlin, glaube ich, gewusst hätte, wie der in den Playoffs und vor allem im Finale hält, hätten sie den nicht gehen lassen, einen 24 Jahre alten deutschen Torwart. Also das ist
irgendwie. Ja, der kann theoretisch 10 Jahre im Tor stehen, ne?
Ja. Dann Marcel Löbels auf jeden Fall, also ich finde sportlich auch noch jetzt einfach richtig stark jetzt und einfach auch eine Identifikationsfigur, sicherlich wichtig in der Kabine. Also ein paar Spieler gehen schon, es werden noch weitere dazukommen. Also die Mannschaft wird schon anders aussehen, nicht nur auf der Trainerposition nächstes Jahr, sondern auch auf dem Feld.
Ja, und dann ist ja auch die Frage, was will der neue Trainer? Ne? Spielt er genauso weiter? Stellt er das System komplett um? Also klar, aktuell weiß man nicht so wirklich, wie es bei den Berliner weitergeht. Aber sei ehrlich, wärst du überrascht, wenn wir in einem Jahr hier wieder sitzen und sagen, ach, herzlichen Glückwunsch nach Berlin?
Nee, ich wäre sogar nicht überrascht, wenn zuvor nur Sechster werden in der Hauptrunde.
Ja, also, ja. Ist auch Zehnter, ja. Auch egal.
Ja, tatsächlich. Aber also gerade, also wir haben es ja in München auch gesehen, lange Jahre da, Don Jackson erfolgreich als Trainer, dann mussten sie erstmal suchen nach einem Nachfolger, dass das funktioniert und sind, glaube ich, immer noch nicht hundertprozentig endgültig fündig geworden. Wir haben es in Wolfsburg gesehen mit Pavel Groß, was da passiert ist, sehr große Erfolge, öfter im Finale gewesen und danach eher ein Einbruch, würde ich sagen. Keine Ahnung, kannst jetzt sogar noch, Mike Stewart nehmen. Klar, will ich den nicht mit Groß und mit Jackson und mit Aubin vergleichen. Aber wenn du ein paar Jahre bei einer Mannschaft gearbeitet hast und vor allem nach einem erfolgreichen Jahr dann gehst, das wird schon schwierig dann für den Nachfolger.
Ja, aber bei der Konkurrenz ist es halt teilweise auch so. Ne? In Köln muss auch ein neuer Trainer ran. Ne? Also da ist jetzt ein anderes Team, was nicht unbedingt einen riesen Vorteil hat auf der Ebene im Vergleich zu den Berlinern. Was wir aber allerdings, finde ich, auch nochmal erwähnen müssen, ich weiß, wir haben schon drüber gesprochen, wir haben auch schon drüber geschrieben, aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass die Berliner dieses Jahr das historische Glück hatten, dass es eine Olympiapause gab. Also hätten sie die nicht gehabt und hätten komplett durchziehen müssen die Saison. Gut, dann kann man vielleicht andererseits argumentieren, dann wären die Wochen und Monate davor auch nicht so hektisch gewesen mit so vielen Spielen unter der Woche. Aber hättest du diese Olympiapause nicht gehabt, hättest du halt nicht die Chance gehabt, nochmal alles auf Null zu setzen. Du hattest 4 Wochen Zeit, dass Leute wieder fit werden. Und damit meine ich ja nicht nur Leute, die wirklich richtig ausgefallen sind, sondern viele schleppen sich ja mit so kleineren Verletzungen oder vielleicht sogar größeren, aber unterdrücken die durch die Saison und spielen dann weiter. Auch die konnten sich noch mal erholen. Du konntest mental vor allen Dingen nach all den vielen Jahren mit sehr viel Eishockey noch mal dich neu justieren. Das hat Jonas Müller ja gestern auch gesagt. Ne? Also wir haben die Pause gut genutzt, die kam uns echt entgegen. Wer hätte es die Pause nicht gegeben? Wie gesagt, wer weiß, ob wir heute über Berlin als Meister reden würden.
Lass uns noch über den emotionalsten Moment sprechen. Wer kriegt als erster den Pokal? Andi Eder. Also auch das haben sie einfach wieder gut gemacht. Denn er dreht sich gleich rum und zeigt die 43, das Geburtsdatum seines Bruders und Pokal in die Höhe. Also das hat auch wieder perfekt gepasst.
Ja, war echt krass. Also es ist jetzt auch eine doofe Phrase, aber da hatte ich sogar wirklich Gänsehaut. Also ernsthaft, im Wortsinn hatte ich Gänsehaut, als er dann auch sagte im Interview bei Magenta, dass es für ihn was ganz Besonderes ist, in diesem Trikot Meister zu werden, was das letzte Trikot ist, was sein Bruder getragen hat. Das fand ich schon auch krass. Und nachher, das ist dann gar nicht mehr thematisiert worden, aber die haben ja dann zwischenzeitlich schon mal so in die Kabine geschaltet und da saß er da ja alleine. Ne? Keine Ahnung, wer weiß, was der Grund war, aber es sah auch so ein bisschen so aus, als während die anderen noch so auf dem Eis waren, das müsste er mal kurz runterkommen, ne, in der Kabine. Also das waren schon sehr emotionale Momente und das schaffen die in Berlin halt auch noch, fernab von der ganzen Qualität, die da rein sportlich hinstellen. Ne, sie schaffen es halt auch noch emotional und mental immer irgendwie das Richtige zu tun, zumindest von außen kommt es mir so vor.
Ja. Eine wirklich gute Mannschaft, ein gutes Team, gut gecoacht, da hat hinten raus zumindest alles gepasst bei den Eisbären Berlin. Dann lass uns doch aufs restliche Eishockey-Wochenende schauen, würde ich sagen. Sollen wir in Europa anfangen oder sollen wir in der NHL anfangen?
Fangen wir in Europa schnell Europa an. Und dann
glaub, rüber also, rüber. Es gibt ja auch Leute unter euch, die Best of Seven abonniert haben über steadysteady.de/bisselhockey. Da machen wir das
immer ausführlich. Das ist eine sehr gute Lebensentscheidung von euch gewesen.
Wir haben immer ein ausführliches Thema der Woche. Das war in dem Fall das Playoff aus der Edmonton Oilers. Und dazu natürlich auch viel nach Europa geschaut. Also Fribourg-Gotteron ist Meister zum ersten Mal. Julian Sprunger.
Ach, eine super Geschichte, oder?
23 Jahre, mehr als 1100 Spiele für Fribourg-Gotteron, nie Meister geworden. Und dann in seiner letzten Saison tritt er eben dann mit diesem Titel ab. Also besser geht's natürlich nicht. Und für Davos natürlich bitter. Und auch die Durchstrecke geht weiter seit 2015. Keinen Titel geholt. Sie waren Erster in der Hauptrunde. Sie haben das Finale aber verloren. Dann haben wir in Schweden...
Ja, ganz. Ja. Wir müssen über Fribourg noch so zwei, drei Sätze verlieren, weil das ist ja auch einer der ganz alten, großen Traditionsvereine, einer, der seit Jahrzehnten nicht abgestiegen ist.
Es ist der dienstälteste National League Club. Also so lang durchgängig war keiner in der Liga oder ist keiner in der Liga.
Genau, und auch aus einer sehr eishockey-verrückten Region. Also es gibt da diverse Texte, gerade in Schweizer Medien. Ich kann da vor allen Dingen wieder welche von Watson empfehlen. Also auch andere gute, aber bei Watson sind nochmal so schöne Artikel, was denn dieser Verein für die Region bedeutet, weil das ja auch so eine Region ist, die viele Teile der Schweiz so ein bisschen vereint. Also gerade so diese sprachlichen Barrieren und auch sonst kulturelle Sachen. Und da kommt irgendwie so ein bisschen alles zusammen. Und dieser Verein ist halt die absolute Nummer eins in der Region, hat ja jetzt auch ein ganz neues Stadion bekommen. Da findet ja auch bald die WM statt, ab nächster Woche. Also es ist wirklich ein großer Eishockey-Standort. Aber er hatte es trotz diverser Finalteilnahmen eben nie geschafft, diesen Titel zu holen. In fast 90 Jahren Vereinsgeschichte. So ein bisschen zu vergleichen im Fußball mit Bayer Leverkusen, das ja auch immer gut war. Und aber nie den Titel gewonnen hat bis vor 2 Jahren. Ja, klar, jetzt nicht von der Emotionalität her, weil Leverkusen jetzt nicht so ein Regionenverein ist, aber sagen wir mal rein sportlich. Und nie hatten sie es geschafft. Und dann jetzt endlich, und weil man die Bilder gesehen hat, das Spiel war ja auswärts, das siebte, trotzdem war die Arena zu Hause ausverkauft mit 9000 Leuten. Davor waren noch irgendwelche Leinwände aufgebaut. Und jetzt bei der Meisterparade waren ja wie 80.000 Leute auf der Straße für so eine Kleinstadt. Also wirklich großartig, dieser Verein es geschafft hat. Und was du ja gerade schon erwähnt hast, Julian Sprunger, also was für eine Geschichte, ne? Ist da die Legende, Identifikationsfigur, Kapitän, aber schafft halt nie zur Meisterschaft und denkt sich dann irgendwann so, komm, ich höre auf. Und hat dann aber vorher so gesagt, nee, komm, das eine Jahr mache ich jetzt doch noch weiter und genau in dem Jahr kommt dann der Titel. Und wer weiß, ich meine, die Geschichte von Fribourg in der Schweizer Liga ist ja so ein bisschen die Geschichte der Schweiz bei der WM. Jetzt gibt es auch noch eine Heim-WM. Das wäre doch relativ spektakulär, wenn die Schweiz dieses Jahr noch Gold bei der Heim-WM gewinnt.
Das Stadion in Fribourg kann durchaus was, oder?
Also, großartig. Ich habe mir schon gesagt, wenn irgendein deutscher Club meint, wir brauchen ein neues Stadion, ruft die Architekten an, die das Ding in Fribourg gebaut haben. Auch eine gute Größe, finde ich, so mit knapp 9000. Ne? Also ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Wunderbar. Und steile Tribünen, direkt am Eis, was für eine Stimmung. Ich finde es ein bisschen schade, dass die deutsche Mannschaft in Zürich spielt. Ich hoffe, dass ich übernächste Woche dann doch nochmal nach Fribourg komme.
Wenn du es jetzt schon ansprichst, schon mehrmals die Weltmeisterschaft kommen, dann machen wir noch den Hinweis auf unser Crowdfunding jetzt, oder? Also
ja, natürlich.
startnext.com/WM-2026. Die meisten, die das hören, kennen oder wissen, um was es geht. Wir haben die letzten Turniere, also Weltmeisterschaften und vor allem auch die Olympischen Spiele zuletzt, sehr ausführlich im Podcast und dann auch mit Texten begleitet. Bernd ist wieder vor Ort. Kann Stimmen sammeln, Eindrücke sammeln. Wir sprechen über die deutsche Mannschaft natürlich, aber auch viel über die anderen Mannschaften. Und muss auch wirklich sagen, ich gehe da nicht mit, dass diese Weltmeisterschaft weniger spektakulär ist, weil es Olympische Spiele in diesem Jahr gegeben hat. Ich bleibe weiterhin dabei. Das ist der Saisonabschluss des europäischen Eishockeys, garniert mit ein paar Spielern aus der NHL, also Macklin Celebrini zum Beispiel mit dabei, und Gavin McKenna kann man sich nochmal anschauen, bevor er dann eben mehr in der NHL spielt und so weiter und so fort.
Auch Alexander Barkov freue ich mich auch drauf.
Alexander Barkov spielt wieder, ja, und sagt die ganze Saison nicht, aber ja, jetzt bei der Weltmeisterschaft, da kommt er. Und bei der deutschen Mannschaft einfach auch super interessant, was die Reaktion jetzt auf diese nicht sehr guten Olympischen Spiele ist. Also wie schaut die Mannschaft überhaupt aus? Wer kommt da noch jetzt auch aus der Finalserie? Kann da wieder ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen? Gibt es Spieler, die sich einfach auch
die Identität
jetzt,
ist ganz wichtig.
Ja, genau.
Gibt
es Spieler, die jetzt einfach die Chance nutzen und sich da präsentieren, die vielleicht sonst nicht so im Fokus sind? Also es gibt echt viele Geschichten zu erzählen. Die Schweiz natürlich als großes Thema.
Genau, auch, ne? Das nämlich, weil eigentlich hätte ich dir jetzt ein bisschen widersprochen, weil, sind wir mal ehrlich, wenn es jetzt eine ganz normale WM irgendwie in Schweden wäre oder nochmal in Finnland.
Das ist kein PR-Sprech von mir, überhaupt
ich
nicht.
Weiß
es ist
nicht,
nicht gewollt ob, so, sondern ich finde das wirklich.
Bei genau. Immer, ja? Aber es wäre, glaube ich, nicht so gewesen, wenn das jetzt wieder in Schweden oder Finnland gewesen wäre. Aber so in der Schweiz, ne, dadurch, dass es ja auch eine ausgefallene WM war in der Corona-Saison, dass quasi die Nachhol-WM ist und dann die ganze Geschichte, dass die Schweizer endlich mal Weltmeister werden wollen. Jetzt haben sie die Chance zu Hause. Dann ist aber Patrick Fischer nicht mehr dabei wegen seines Impfzertifikats, also seines gefälschten. Und dann kommt noch die ganzen Sachen hinzu, dass es auch die letzte WM ist für Luc Tardif als IHF-Präsident, ne? Und vielleicht die letzte ohne oder vorletzte ohne Russland. Also da sind schon diverse Geschichten drin, muss ich sagen.
Genau, und deswegen schauen wir da auch wieder.
Und für Deutschland natürlich die letzte von der Heim-WM, ne?
Ja, das eben, genau, ja, ja. Also gibt genug Geschichten. Wir erzählen sie. startnext.com/WM-2026. Zurück zur Aktualität. Und ja, da haben wir auch noch eben die anderen europäischen Ligen in Schweden. Skellefteå! 5 Spiele haben sie nur gebraucht. Also das sind die Eisbären Berlin aus Schweden. Skellefteå IK gegen Rögle BK. Letzter Sieg war auch deutlich. 7-3, zweite Meisterschaft in 3 Jahren. Bei den Tschechen, Pardubice ist schon ein bisschen länger her, aber da müssen wir auch nochmal über Červenka sprechen, der den entscheidenden Treffer in der Verlängerung in Spiel 6 geschossen hat. Playoff-Topscorer, 14 Tore in 17 Spielen, war schon Hauptrunden-Topscorer. Mit 40 Jahren wird er auch nochmal Weltmeisterschaft spielen, also das ist auch einer, den wir da nochmal sehen. Also einfach ein europäischer Topspieler schießt Pardubice zur Meisterschaft. Und in der Slowakei ist es kein 40-Jähriger, sondern ein 18-Jähriger gewesen, Tomáš Hrenko, der das Tor geschossen hat zur Meisterschaft für HK Nitra gegen Slovan Bratislava im 7. Spiel in der Overtime als 18-Jähriger.
Kann man das ist nett, oder? Ich meine, was ist das für ein geiles Frühjahr für den? Du machst als 18-Jähriger das Meistertor im 7. Spiel der Verlängerung, andersrum, in der Verlängerung des 7. Spiels. Und danach wird es erstmal gedraftet. Ne? Also, wer weiß, wie hoch der gedraftet wird, aber dass er gedraftet wird, steht ja relativ fest. Also, ich glaube, 2026 nicht das schlimmste Jahr für den Kollegen.
Hat ja auch für die slowakische U20 gespielt bei der Weltmeisterschaft. 8 Punkte in 5 Spielen, 5 Tore. 3 davon in einem Spiel gegen Deutschland.
Kann ich mir nicht vorstellen, weil deutsche U-Nationalmannschaften sind ja gerade richtig heiß unterwegs. Müssen wir das eigentlich dann besprechen? Das hatten wir letzte Woche schon, ne? Aber ich meine, dass die deutsche U18 abgestiegen ist, ist jetzt auch nicht gerade ein Feiertag, ne?
Ne, genau. Gegen Norwegen in der Relegation trotz Vorsprungs, kurz vor Schluss, 2 Gegentore noch kassiert und runter. Ja, dann würde ich sagen NHL, oder?
Ja, gehen wir in die NHL.
Müssen wir eigentlich auch mit den Oilers anfangen? Auch das war schon Thema der Woche, Best of Seven, aber das ist eigentlich einfach das Thema. Ja?
Ja, weil seitdem gab es ja nochmal Weiterentwicklung. Also wenn wir allein mal den Samstag sehen, also ich saß hier schön auf dem Sofa, ich hatte sonst frei und habe so ein bisschen vor mich hingedaddelt und was ich so gemacht habe und dann hörte ich oder habe ich so ein bisschen rumgegoogelt und rumgesurft und es war dann irgendwann bei Sportsnet und sah dann immer, oh, es sind ja die Abschlusspressekonferenzen gerade in Edmonton, schauen wir doch da mal rein. Und ich würde sagen, Herr Drei Seite hat das nicht enttäuscht, oder?
Nee, also, aber ich finde auch gut, dass er und Connor McDavid einfach jetzt die Probleme benennen und ich glaube, sie merken auch, sie müssen das ansprechen und es muss auch zitiert werden und es muss auch Konsequenzen geben. Also, we have to be better. Es ist immer so, er hat so ein bisschen eingelenkt doch wieder, oder? Er hat dann erst gesagt, dass man, wollte erst so ein bisschen auf die Schiene gehen, okay, wir haben den besten Spieler der Welt und da war es irgendwie die erste Aussage, wollen nicht gewinnen und dann, ja, wir wollen schon gewinnen, aber wir müssen einfach besser sein. Also das hat er schon nochmal und ich glaube auch nochmal herausgestellt, dass es halt jetzt noch maximal 2 Jahre mit Conor McDavid sind. Ne? Also das muss man
das
auch mal sagen.
Der Kernsatz. Also der andere Kernsatz war irgendwie, wir haben Schritte zurückgemacht auf allen Ebenen. Ne? Das fand ich auch krass. Ne? Ich meine, das kann man natürlich rein von den Ergebnissen absehen, wenn du zweimal in Folge ins Finale kommst und jetzt in der ersten Runde rausgehst und noch deutlich weniger Punkte hast, sogar so wenig Punkte, dass du in der Eastern Conference ja noch nicht mal mehr die Playoffs erreicht hättest. Gut, im Westen hat dann Glück gehabt, weil da war halt gerade die Division von den Oilers war halt schwach. Kamst du durch, aber dann scheidest du gegen Anaheim aus. Klar, da kann man allein mal daher absehen, dass es nicht mehr so gut war wie in den beiden Jahren davor. Aber trotzdem muss man sich erstmal da hinsetzen und das so klar kommunizieren. Vor allen Dingen, er hat ja auch explizit die Trainer und das Management angesprochen. Das kann sich auch nicht jeder Spieler leisten. Also so klar zu sagen, wir Spieler sind schlecht, der Trainer ist schlecht, der Manager ist schlecht. Also das ist, finde ich, schon eine deutliche Ansage von der Dreiseite.
Ja, aber das ist ja das, was es einfach jetzt geben muss, oder? Es muss jetzt Konsequenzen geben. Es muss ja was passieren. Also, ja. Wenn du so nah dran warst, die Meisterschaft zu holen, den Stanley Cup zu holen, zweimal im Finale und dann denkst, okay, du machst jetzt den nächsten Schritt nach vorne und du machst tatsächlich einen Schritt zurück und spielst schon eine wirklich mittelmäßige bis schlechte Regular Season und scheidest dann in der ersten Runde gegen die Anaheim Ducks aus. Also selbst wenn die da weitergekommen wären, was da noch alles kommt im Westen und also ja, in den weiteren Playoffs. Also das ist in der meilenweit jetzt entfernt gewesen einfach von diesem Cup. Und das innerhalb eines Jahres. Aber was sind die Konsequenzen, die es geben muss? Also ich finde, es muss bei der Torwartposition natürlich losgehen,
das
oder?
Ja, du brauchst einen richtigen Torwart und du brauchst auch eine bessere Abwehr. Und du brauchst auch mehr Tiefe. Also eigentlich brauchst du alles. Und das große Problem mit Edmund ist ja, du bist ja seit Jahren da oben dabei. Du bist ja relativ alt. Du hast so gut wie gar keine Prospects mehr, die du irgendwie wegtraden kannst. Du hast so gut wie gar keine Draftpicks mehr. Also eigentlich müssen die ja irgendeinen richtig guten Stürmer abgeben, um irgendwie die anderen Mannschaftsteile zu verbessern. Aber da frage ich mich auch, wer nimmt dir denn den Stürmer dann ab, weil der vielleicht gar nicht so gut ist, wie er bezahlt wird? Und wer gibt dir dafür einen guten Verteidiger oder einen guten Torhüter? Also das wird wirklich nicht einfach für Edmonton, weil da auch relativ viele Verträge weiterlaufen und das zu einem hohen Kurs. Also gucken wir mal allein in die Verteidigung auf so einen Daniel Nurse, der verdient immer noch mehr als 9 Millionen. Es gibt doch keinen Verein, außer du hast wirklich richtig was zu verschenken, du stehst ganz unten, der sagt, ach ja klar, bitte her mit dem und da vergeben wir dir irgendwie zwei unserer besten Stürmer. Das ist doch völlig unrealistisch, oder?
Ja, ist es. Und insofern ist es dann auch nicht so einfach, die Mannschaft umzubauen. Ja, und jetzt eben, und die Zeit drängt einfach. Denn Connor McDavid, jetzt startet der Vertrag, also mit der neuen Saison startet der neu unterschriebene Vertrag. Ein riesen Entgegenkommen von Connor McDavid. 12,5 Millionen im Jahr, der hätte, das Doppelte vielleicht nicht, weil dann ist er über
20 hätte er kriegen können.
Ja, genau. Aber, genau, 20 hätte er kriegen können. Oder hätte auf jeden Fall, hätte der bestbezahlte Spieler der Liga werden müssen. Er hat gesagt, okay, 12,5 nimmt er. Und nimmt den Discount und ist halt dann auch nur noch diese 2 Jahre da, wenn nichts passiert und wenn sie dann den Cup nicht holen. Und es
hast du das Interview mit ihm auch gesehen?
Ja, also das direkt nach dem.
Also er sagt, O-Ton, die Geduld ist am Ende.
Ja,
ja. Das ist schon krass. Also das ist ja ganz klar, wenn es so weitergeht, wenn es die Oilers, das Management, es nicht schafft, in der nächsten Saison bessere Torhüter, bessere Abwehr, bessere hintere Reihen dahin zu stellen, dann ist der nach den 2 Jahren weg. Und wenn die Oilers sich denken, den besten Spieler der Welt, wollen wir vielleicht nicht ohne Gegenwert verlieren.
Eben.
Dann könnte er sogar schon nächsten Sommer weg sein.
Genau, entweder nächsten Sommer oder halt dann während der Saison 27-28.
Ja gut, je nachdem wie es läuft. Wenn du da dann irgendwie Tabellenführer bist und Top-Favorit auf die Meisterschaft, dann gibst du ihn natürlich nicht ab. Weil dann würde ich sogar riskieren, ihn so ziehen zu lassen. Und dann würde er ja vielleicht auch gar nicht gehen wollen, weil dann wäre es ja schon besser gelaufen.
Ja, aber wenn es nicht besser läuft, dann denken sich beide Seiten vielleicht, okay, schon während der Vertragslaufzeit, weil die Oilers kriegen dann noch was für ihn und er hat dann vielleicht sogar in diesem letzten Vertragsjahr bei den Oilers noch die Chance, mit einem anderen Team was zu reißen.
Zumal er ja nicht so viel verdient. Also und dann wird das ja auch nur noch anteilig auf den Rest der Saison runtergerechnet. Dann könnte sich theoretisch sogar ein Top-Team McDavid leisten.
Ja, also wenn in 2 Jahren die Oilers nicht gut sind, dann werden die Leute Schlange stehen, also die GMs. Da wird 31 Mal das Telefon klingeln, 100%.
Wahrscheinlich.
Also mit 31 verschiedenen Nummern, so. Und ein bisschen öfter als 31 Mal.
Okay. Ja, ist schon krass. Also man muss auch über Dreizette reden, weil das ist ja sein erstes Jahr jetzt gewesen von dem neuen Vertrag. Der geht über 8 Jahre. Wer weiß denn, ob der die 8 Jahre komplett in Edmonton verbringen wird? Weil wenn es da wirklich nicht signifikant besser wird in den nächsten 1,5 Jahren und wenn McDavid weg ist, denkt Dreisaitl sich dann, okay, hier wird wahrscheinlich ein bisschen wieder neu aufgebaut, das wird was dauern, weil wir eben keine Picks und Prospects haben. Soll ich jetzt hier die letzten Jahre meiner Karriere irgendwie neu aufbegleiten oder denkt er sich auch, nee, dann versuche ich auch nochmal zu einem Top-Team zu kommen, oder? Also wer weiß, keine Ahnung, vielleicht reden wir auch nächstes Jahr darüber, dass alles gut gelaufen ist, Edmonton Meister würden die beiden endlich mit dem Pokal übers Eis laufen dürfen. Vielleicht reden wir aber auch in 2 Jahren darüber, dass die beide nicht mehr in Edmonton sind.
Alles möglich, auf jeden Fall. Schauen wir insgesamt so ein bisschen auf die bisherigen Playoffs in der NHL. Bisschen underwhelming, was würdest du sagen? zu kurze Serien oder passt
schon? Ja, es gab nur ein Game 7, ne? Das nervt ein bisschen. Ne? Wobei man sagen muss, 13 Verlängerungsspiele sind schon ganz gut. Die NHL hat ja jetzt auch so eine allgemeine Statistik-Mail rausgehauen zur ersten Runde und die Zahlen lesen sich natürlich gut, wobei man sagen muss, die suchen sich natürlich auch nur Zahlen aus, die sich gut lesen, die sind nicht doof. Aber ich kann mal ein paar davon vorlesen. Also 82% der Spielzeit stand es in den Spielen unentschieden oder es gab maximal ein Tor Vorsprung. 40 der 45 Spiele sind entweder mit einem Tor Abstand ausgegangen oder mit zwei, dann war aber mindestens ein Empty-Net-Tor dabei. Es gab 20 Comeback-Siege und es sind 4 Teams im Viertelfinale, die seit mehr als 5 Jahren keine Playoff-Serie gewonnen hatten. Also das spricht natürlich schon dafür, dass die einzelnen Spiele relativ eng waren, dass auch mal nicht immer die gleichen Teams gewinnen und sowas. Aber insgesamt nur ein Game 7 fand ich trotzdem ein bisschen enttäuschend.
Aber es ist ausgeglichen, es ist eng. Und wir schauen mal auf die Mannschaften, die schon weitergekommen sind, beziehungsweise die jetzt weiter sind. Buffalo gegen Montreal gibt's in der zweiten Runde. Also Buffalo spielt nicht nur Playoffs, sondern Buffalo gewinnt auch in den Playoffs. 4-1, letzte Sieg in Boston, die Serie 4-2. Und Montreal ist dann schon die erste Überraschung, würde ich sagen, gegen Tampa Bay. Ja. Wobei, da gab's schon auch Leute, die gesagt haben, die kommen weiter und die kommen auch weit. Aber Tampa hat eine gute Hauptrunde gespielt, eine gute Regular Season und ist jetzt schon in der ersten Runde raus.
Ja, und es gab ja 2 Spiele in der Serie am Wochenende, weil es eben die einzige war, die über 7 Spiele ging. Erst hatte ja Montreal zu Hause schon die Chance gehabt, weiterzukommen, aber dann 0-1 verloren. Richtig spannendes Spiel und das Spiel 7 war jetzt auch richtig spannend. 2-1 gewinnt Montreal in Tampa und Jakub Dobesch hält 28 von 29 Schüssen. Und wie uns die NHL mitteilt, ist er erst der 5. Torhüter, der 5. Rookie-Torhüter der Canadiens-Geschichte, der ein Game 7 gewinnt. Und ich lese mal kurz die anderen 4 Namen vor und ich glaube, das sind Namen, die könnte man schon mal gehört haben, wenn man sich für die Montreal Canadiens und Eishockey-Torhüter interessiert.
Also wenn man sich nur ansatzweise für die NHL oder? Interessiert, dann muss man diese Namen kennen, sorry.
Also Jacques Plante, Ken Dryden, Patrick Roy und Carey Price.
Und ja, ganz Dobesch
die Gesellschaft, würde dazu, ich sagen. Ja. Und jetzt kommt Kollege Dobesch dazu. Ja. Aber lustig ist ja, jetzt geht's gegen Buffalo, was also bedeutet, einer von Montreal und Buffalo steht im Halbfinale. Hätte ich auch nicht so gedacht. Und im Westen ist es Vegas gegen Anaheim, also auch einer von den beiden steht im Halbfinale. Das war für mich nicht so. Ja gut, Vegas, klar, mit dem muss man immer rechnen. Aber Anaheim, Montreal, Buffalo, dass mindestens einer von den drei im Halbfinale steht, hätte ich so nicht erwartet.
Und dann läuft ja auch schon die zweite Runde mit Siegen von Carolina, Shutout, 13-0 gegen Philadelphia und ein paar Tore mehr waren es zwischen Colorado und Minnesota, nicht viele, aber ein paar mehr.
Ja, das war, glaube ich, völlig Banane. 9-6 ist das ausgegangen. Colorado führt schnell 3-0, dann steht es aber irgendwann 5-4 für Minnesota und dann dreht für Colorado wieder auf und ich meine, klar, ähnliche Diskussion wie vergangene Woche im Fußball nach Paris gegen Bayern, ne, dass das offensiv spektakulär war, aber manche sagen dann, ja gut, wenn die ohne Abwehr spielen, könnte man jetzt bei Colorado Minnesota vielleicht auch sagen, das ist natürlich unwürdige Abwehrleistung, dass da 15 Tore fallen, also Minnesota kassiert 9 Tore in einem Spiel, was ist da los? Aber man muss auch sagen, die Verteidiger waren auch offensiv ganz stark, haben immerhin 6 Tore gemacht.
Und allein den ersten Block, wenn man sich anschaut von Colorado mit Taves, Tor und 3 Vorlagen, Makar 2 Tore, 1 Vorlage, McKinnon 3 Punkte, Tor und 2 Vorlagen, Lehkonen Tor und Vorlage, Netschers 3 Assists, also das kann man durchaus lassen, was da in der Offensive kommt. Auf der anderen Seite Hughes mit Tor und 2 Vorlagen, der ist jetzt Topscorer in den kompletten Playoffs, hat also da Leon Dreiseitel abgelöst, der ja, als die Oilers ausgeschieden sind, noch Erster war in der Scorerliste, aber jetzt ist Hughes vorne, 11 Punkte, 3 Tore, 8 Vorlagen für ihn.
Ja, einen müssen wir noch erwähnen, nämlich Logan Stankoven von Carolina. Was ist denn mit dem passiert? Also klar, dass er Eishockey spielen kann, das ist keine Neuigkeit. Aber der macht einfach schon wieder 2 Tore jetzt im ersten Spiel der zweiten Runde, 3-0 gegen Philadelphia. Und er hat in allen 5 Playoff-Spielen getroffen. Was ich allerdings noch krasser finde, dass Carolina in diesen kompletten 5 Spielen nicht einmal zurückgelegen hat. Also nicht in der ersten Runde gegen Ottawa und jetzt auch nicht gegen Philadelphia. Was natürlich auch an Freddy Andersen liegt, ne?
Ich lese mal ein paar Zahlen vor. 195, 96, 93, 100. Ja, das ist nicht die Fahrtgeschwindigkeit in Meilen von Freddy Andersen auf der Autobahn, sondern das ist eine Save Percentage tatsächlich in den verschiedenen Spielen. Also nie unter 93% und 2 Shutouts eben jetzt schon.
Ja, müssen wir trotzdem noch mal kurz über die Deutschen reden, weil wir eine Serie haben wir jetzt gar nicht, haben wir nur ganz kurz abgehandelt. Vegas hat ja gegen Utah 4-2 gewonnen, 5-1 das letzte Spiel Und da müssen wir natürlich auch über JJ Pateka reden, ne? Der ist in den kompletten Playoffs ohne einen Punkt geblieben. Also das ist echt nicht der Anspruch für einen Mann, der mehr als 7 Millionen verdient. Und wenn wir dann auf Tim Stützle gucken, der hat in den kompletten Playoffs nur einen Punkt gemacht. Lukas Reichel hat auch nicht gepunktet, ist jetzt schon wieder in Providence. Sie haben ihn bis gestern Nacht schon gespielt. Er dann auch, 2-1 gegen Springfield gewonnen. Er ist aber auch da ohne Punkt geblieben. Und dann gucken wir, dass Seider und Grubauer die Playoffs gar nicht erreicht hatten. Dreiseitel enttäuscht raus. Also das war echt nicht das Jahr der Deutschen in der NHL, oder? Also, ja, Einzelne waren ganz gut in manchen Phasen, aber insgesamt schon sehr, sehr enttäuschend. Wenn wir dann noch Olympia damit reinrechnen, sind da, glaube ich, relativ viele Leute, die gerade schlechte Laune haben, ne?
Ja, und wir wissen ja, Seider und Grubauer, die haben Interesse signalisiert, dass sie spielen können. Jetzt ist immer noch die Frage, sind die rechtzeitig fit für die Weltmeisterschaft? Dreiseitel hat abgesagt, Stützle hat abgesagt, Reichel spielt, wie gesagt, noch AHL-Playoffs. Gibt es von Pateka schon?
Pateka abgesagt.
Hab auch schon abgesagt. Also, ja. Genau, da fehlen da natürlich einige.
Ja, Schachowiak spielt auch AHL-Playoffs.
Ja, ja. Ja, wie gesagt, die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft wird ein bisschen anders aussehen.
Da haben wir noch PWHL. Da gab es ja auch
die Profis
sagen. Genau, da gab es 3 Spiele bisher. Es gibt ja nur 2 Serien, weil es ja direkt im Halbfinale losgeht. Boston spielt gegen Ottawa. Also Laura Kluge gegen das alte Team von Sandra Abstreiter. 2-1 erst für Boston. Da war mal wieder die Kollegin Alina Müller richtig stark unterwegs. Tor und Vorlage. Und natürlich Aaron Frankel im Tor. Und das zweite Spiel allerdings war eher das Spiel von Gwyneth Phillips im Tor von Ottawa. Das ging nämlich 3-1 aus für Ottawa. Laura Kluge hat übrigens noch nicht gespielt in der Serie, steht auf der Reserve-List.
Genau, die könnte dann, wenn mich alles täuscht, auch wieder reinrotieren in den Kader, aber es ist erstmal rausgenommen worden für die Playoffs. Und Montreal gegen Minnesota, da auch Sandra Abstreiter auf der Bank. Auch wenn es jetzt 5 Gegentore gab für Anne-Renée Desbiens, rechnen wir nicht damit, dass sie den Torhüter, die Torhüterin tauschen. Montreal gegen Minnesota, also 4-5 nach Verlängerung.
Nicht unbedingt ein Spiel, ja, wobei ich sagen muss, beim letzten Tor sah es nicht gut aus, fand ich. Also das Ding in der Verlängerung, der ist hier so über die Schulter gemurmelt. Ja, hat mir nicht so gut gefallen, aber trotzdem lag es jetzt nicht an ihr. Ne?
Und Laura Stacey hat Geschichte geschrieben. Der erste Playoff-Hattrick in der PWHL. 3 Tore für Montreal, aber trotzdem die Niederlage gegen Minnesota, den Titelverteidiger, den Champion in der ersten und in der zweiten Saison in der PWHL. Das ist alles, was heute in diesem Podcast passt, der nicht unbedingt Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes hieß, aber ein paar Tops und ein paar Flops sind mit dabei. Immer top, der Kollege Schwickerath.
Ja, absolut, der Vetter ist ein absolutes Top in meinem Leben, kann man dir das sagen.
Danke fürs Zuhören. Und für die, die bei Steady mit dabei sind, 10 Minuten Eishockey. Morgen wieder.
Und ab nächster Woche dann unsere großen WM-Podcasts und Texte. Also, wie ihr uns unterstützt, aber da gehen wir mal von aus. Viele haben es ja schon getan. Vielen, vielen Dank dafür. Und es werden sicherlich noch einige dazukommen.
Startnext.com/WM-2026. Dankeschön.